ARD Sounds.
Bevor es mit der letzten Folge losgeht, ganz kurz das. In ein paar Monaten geht es hier in diesem Kanal weiter mit einer neuen Staffel Geheimsache Doping. Es geht, wenn das mal nicht passt, um Doping im Fußball. Und ich sag mal so, das wird krass.
Dadurch, dass wir Ergebnismanagement betreiben, dadurch, dass es unsere Hauptaufgabe ist, auch den Sport sauber zu halten und dementsprechend auch in Dopingverfahren fair, gerecht, aber am Ende des Tages auch stringent und klar zu entscheiden, machen wir uns natürlich nicht überall Freunde. Und dass das je nachdem, welchen Sportler, welche Sportlerin man da im Fokus hat, durchaus polarisiert und durchaus dann dem einen oder anderen nicht passt, ist ganz klar und akzeptieren wir auch.
Aber so heftige Reaktionen wie im Fall Vuskovic hat NADA-Chef Lars Mortz-Iefer noch nie erlebt.
Es darf nur den Rahmen nicht überschreiten dessen, was eine Meinungsäußerung tatsächlich dann übersteigt. Und es darf nicht abdriften in irgendwelche persönlichen Beleidigungen oder strafrechtsrelevante Tatbestände.
Lars Mortz-Iefer möchte nicht ins Detail gehen. Aber die NADA hat offensichtlich massive Anfeindungen bekommen. Ein Beispiel ist bekannt.
Am 23. September 2023, einem Samstag, auf dem Vereinsgelände des HSV. Die Mannschaft trainiert, hat am Tag zuvor 1:2 in Osnabrück verloren. Plötzlich stehen wieder Dopingkontrolleure da, wie schon fast genau ein Jahr zuvor im Fall Vuskovic. HSV-Trainer Tim Walter dreht durch, verliert die Nerven. Er schreit den Kontrolleur an, beleidigt ihn verbal erheblich, wie es später heißt.
Das war in diesem Falle so, dass es da zu einer Situation tatsächlich kam, die dann sowohl für den Kontrolleur als auch für uns als Anti-Doping-Organisation nicht mehr hinnehmbar war. Und der DFB ist dem nachgegangen und hat es entsprechend auch so sanktioniert.
Der DFB-Kontrollausschuss erhebt Anklage. 20.000 Euro Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens. Walter nimmt das Urteil an, entschuldigt sich für sein Fehlverhalten und zahlt die 20.000.
Auch Sven Voss, der Laborchef von Kreischer, wird zur Zielscheibe von wütenden HSV-Fans. Er erzählt von Hassmails, die er so niemals in Deutschland erwartet hätte. Sogar seine Familie wird bedroht.
Ich habe eine spezielle E-Mail im Kopf, wo es dann hieß, auch wir schauen mal, wo die Kinder vom Voss auf dem Spielplatz spielen. Ja, also es war, wo ich gedacht habe, also es geht jetzt einfach zu weit. Also die Leute sollten vielleicht verstehen, dass wir sind ein Dienstleister. Wir analysieren Dopingproben und wir kennen den Athleten nichts. Wir wollen dem auch nichts. Also ich meine, ich war selber Leichtathlet, komme aus dem Sport und ich freue mich über jeden guten Sportler. Und mir geht es nicht darum, die positiv zu testen. Und wenn sowas dann am Ende noch kommt mit Anfeindungen, dann ist ziemlich unangenehm, ja.
Der Fall Vuskovic. Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 4. Das Eigentor. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App.
Und ab dem 14.12. ist auch unsere Doku online. Schaut sie euch unbedingt an. Natürlich in der ARD Mediathek.
Ich bin Hendrik Maaßen vom Norddeutschen Rundfunk.
Und ich bin Sebastian Krause vom Bayerischen Rundfunk aus München.
Ihr hört die letzte Folge dieser unglaublichen Geschichte, in der wir versuchen, alle Fäden zusammenzufügen, um die Wahrheit im Dopingfall Vuskovic herauszufinden.
Lausanne am Genfersee im Mai 2024. Der Fall Mario Vuskovic wird jetzt am Internationalen Sportgerichtshof CAS verhandelt. Zwei Verhandlungstage sind angesetzt. Es sind die entscheidenden Tage und die wohl letzte Chance für einen Freispruch.
Anwalt Paul Green und die Vuskovics sind schon einen Tag vor Beginn der Verhandlung da und treffen sich in Lausanne. Green erzählt Mario von dem Workout, das er morgens um 6 Uhr hier immer macht, als kleine Tradition.
And I said, Mario, I do this workout class in Lausanne. It's a sort of a tradition I have that I go to this workout class down by the lake. It's at 6 a.m.
Und Mario kommt einfach mit. Und es entsteht eine besondere Verbindung.
And Mario said, I want to do the class with you. I want to do this workout class. I want to bond with you. So we got up together and I felt like it was me and my son, because I felt like he was another son. I felt like I had adopted him in this case.
Als ob es sein eigener Sohn wäre.
We went and we did this workout together. And it was just, he was a fun-loving kid. This was not a schemer. This was not an international doper.
Ein Doper? Ein Betrüger, der sich illegal Epo besorgt? Nee, denkt sich Green. Das passt nicht zu Mario.
I mean, think about the things Mario would have had to do to get EPO in Croatia or Germany It's an illegal compound. The steps he would have had to go. I mean, we're talking Bond villain status here. This is not who Mario is.
Für 9 Uhr ist der Beginn der Verhandlung angesetzt. An diesem Dienstag, den 14. Mai. Auch unser Kollege Lars Pegelow ist mit großen Erwartungen in die Schweiz gereist. Rechnet mit einem ähnlich großen Andrang wie beim DFB-Verfahren in Frankfurt. Aber es kommt ganz anders.
Da war überhaupt eigentlich gar nichts los, muss ich sagen. Ich war ehrlich gesagt da so ein bisschen enttäuscht von dem Gebäude. Das ist in Lausanne in der Schweiz, also in der relativ zentral in der Innenstadt, in so einem Einkaufsbürokomplex, würde ich mal sagen. Da war dann ein kleines Schild und da ging es dann hoch in diese Bürogebäude. Ich glaube, ersten, zweiten Stock musste man dann hoch. Da hatten die dann ihren Empfang. Es war relativ wenig los, also es gab Empfangspersonal, 2 Leute, 2 Frauen, glaube ich, saßen an einem großen Tresen und gab es dann noch 1-2 Besprechungsräume, da durfte ich mich dann auch aufhalten.
Lars Pegelow ist überrascht. Er und die anderen Reporter dürfen überhaupt nicht dabei sein, obwohl die Verhandlung als öffentlich angekündigt wurde. Erst später wird eine Aufzeichnung der Verhandlung ins Netz gestellt.
Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu beobachten, wer in den Raum reingeht und wieder rauskommt.
Ganz ähnlich eigentlich wie in Frankfurt. Ja, also der HSV bzw. die Vuskovic-Seite mit mehr oder weniger demselben Tross, also Anwälte, waren noch ein paar andere Anwälte ja auch dabei. Noch international spezialisiertere auf solche Verfahren. Mario Vuskovic hatte persönliche Begleitung, Jonas Bolt war dabei und die Stimmung war ganz ähnlich. Also sehr angespannt. Es war schon klar, wir reden jetzt nicht mehr über den ersten oder zweiten Schritt, sondern wir reden jetzt über den letzten Schritt. Der Kass ist sozusagen die Ultima Ratio, hier muss die Entscheidung fallen. Und es ist schon ganz erstaunlich, was da so für Diskussionen aufgekommen sind. Also einer der Vorsitzende Richter, ein Däne, hatte, ich meine, 2 Beisitzer und einer von denen, der soll bekannt dafür gewesen sein, dass der eher mildere Urteile fällt und dass der eher schon mal so kritisch der NADA und der WADA gegenübersteht. So daraus wurde dann Hoffnung geschöpft. Also es wurde so taktische Überlegungen sind da gefallen.
In den nächsten Minuten füllt sich der Saal. Die Anwälte von WADA, NADA und DFB erscheinen. Um kurz nach 9 Uhr eröffnet der Vorsitzende Kassrichter Lars Hilliger die Verhandlung.
Und dank des später veröffentlichten Mitschnitts sind wir diesmal nicht auf Protokollnotizen angewiesen, sondern können im Nachhinein komplett dabei sein.
So, good morning everybody and welcome to these Cass Appeal Cases 23, Day 9550, 9586 and 9607. My name is Lars Hilliger, I'm the president of the panel.
Es folgen die Eingangsstatements der Parteien und die Aussage von Mario Vuskovic, bei der er in Tränen ausbricht. Davon haben wir euch ja gleich am Anfang dieses Podcasts schon Aussagen vorgespielt.
The only thing that I know is to play football and they took this away from me and I don't know why, I don't know.
I have to ask you the last question, really. It's, Mario, are you a cheater? Just tell us, yes or no?
Bist du ein Betrüger? Fragt ihn sein kroatischer Anwalt.
No, I never done. I would never do anything for what they are accusing me for.
Das, was sie ihm vorwerfen, würde er niemals tun.
Thank you very much.
Die Verhandlung in Lausanne dauert insgesamt fast 9 Stunden, über 2 Tage verteilt. Wir werden jetzt nicht auf alle Details eingehen, weil sich auch einiges aus dem Prozess beim DFB-Sportgericht wiederholt.
Die Verteidigung von Mario Vuskovic mitsamt dem HSV versucht, den positiven Dopingbefund zu erschüttern. Wieder mit Gutachtern und Experten, die beweisen sollen, dass bei der Analyse im Labor Fehler gemacht wurden.
Nur auf der anderen Seite sitzen jetzt ja NADA und WADA. Sie haben ja Einspruch gegen die vom DFB verhängte 2-Jahressperre eingelegt, fordern 4 Jahre, wie es beim EPO im Regelwerk steht.
We say there's no reason to depart from the 4-year standard sanction for a case of EPO.
Die WADA ist gleich mit 3 Anwälten vertreten und fährt zusätzlich 4 eigene Gutachter auf, die Angriffe abwehren sollen. Es sind die WADA-Experten für die EPO-Nachweismethode schlechthin.
Sven Voss, Laborchef in Kreischer. Yvette Denes, Laborchefin in Oslo. Professor Jean-François Nau vom Labor in Montreal, Kanada. Und Christian Reichel vom Labor in Österreich. Alle bestätigen, dass sie die Wahrheit sagen.
I'm Christian Reichel. I confirm I'm telling the truth.
I'm Yvette Denes. I confirm I will be telling the truth.
I'm Sven Voss. I'm confirming to tell the truth.
And I'm Jean-François Nau, and I also confirm that I will tell the truth.
Die vier sitzen nebeneinander an dem ovalen Tisch, wie eine Phalanx. Für Vuskovic-Anwalt Green ist die Botschaft klar.
I wasn't sure whether I should feel impressed or feel flattered that they brought four science experts to argue the case against us.
Schau mal an. Die wissen, dass wir was haben, dass wir gut vorbereitet sind, denkt sich Green.
I mean, it clearly showed they were worried about losing this case. And they looked at our evidence and they thought we had a very compelling case. And they wanted to try to do everything they could to make sure we did not win.
Die WADA bietet quasi alles auf, um diesen Fall zu gewinnen. Mario Vuskovic darf nicht freigesprochen werden. Sonst kippt die EPO-Nachweismethode mit nicht absehbaren Folgen.
It would have potentially nullified hundreds of findings.
Hunderte Testergebnisse, alle dann womöglich nichtig.
And that was the fear that this was the horrible hypo is always, well, if you find this one, we have to go back and unravel all these other decisions.
Ein Sieg für Vuskovic wäre ein Präzedenzfall. Und die WADA gezwungen, 10, 15, 20 Jahre alte Fälle noch einmal neu aufzurollen.
And it was a very, very potentially huge case in terms of the impact if they would have found for Mario for that reason. And that would have been another reason not to do that, because it would have forced WADA to go back and look back cases 10, 15, 20 years.
Die Glaubwürdigkeit des Dopingkontrollsystems steht auf dem Spiel.
Hauptkritikpunkt ist auch unter Green die angebliche Überladung der Probe.
Overloaded. And most importantly, it's because the sample was overloaded. And the lab was required to do an adjustment.
Was wir ja auch schon mit Jon Nissen-Meyer in Norwegen besprochen haben. Und was Sven Voss uns gegenüber dann abgestritten hat.
Zusätzlich führt Vuskovics Verteidigung weitere Argumente an, weshalb die Analyse der Probe falsch durchgeführt und dann auch falsch interpretiert wurde. Aber alles prallt ab an der Phalanx. Die WADA-Experten bestätigen sich gegenseitig, dass es sich im Fall Vuskovic um eine klar positive EPO-Probe handelt.
This is a clear sample, positive for recombinant EPO.
Für die WADA-Experten glasklar, es handelt sich um Doping. Die Vuskovic-Seite braucht jetzt gute Argumente, um gegenzuhalten. Deswegen spielt Anwalt Green seinen vermeintlich größten Trumpf aus seinem persönlichen Aktenschrank. Das Beispiel des australischen Läufers Peter Bowl, der nach einem positiven EPO-Test im Nachhinein freigesprochen wurde.
Aber auch diesen Vergleich wischen die WADA-Experten um den deutschen Sven Voss ganz einfach vom Tisch.
Wir haben jetzt hier zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Also jetzt in unserem Fall hatten wir die A-Probe, die Bestätigung und die B-Probe, die alle klar positiv waren. Und dann hatten wir den Peter-Boll-Fall, wo die A-Probe wurde als positiv bewertet und die B-Probe als atypical finding. Ja? Also sie konnte nicht mehr klar positiv bewertet werden. Also komplett unterschiedlich. Und der Athlet wurde daraufhin auch freigesprochen. Was aber auch interessant war, was in dem Fall auch nicht oft erwähnt wurde, ist ja auch, dass auf dem Telefon des Athleten dann aber interessanterweise Dokumente gefunden worden sind über EPO-Mikrodosing. Und der Athlet dann darauf geantwortet hat, ja, ach, er wird sich für alles Mögliche interessieren. Also ist... waren unterschiedliche Fälle.
Am zweiten Verhandlungstag in Lausanne dann der Auftritt von HSV-Mannschaftsarzt Wolfgang Schillings.
Er soll eigentlich Entlastendes für Mario Vuskovic beisteuern. Er trägt vor, dass sie regelmäßig die entscheidenden Blutwerte bei ihm genommen hätten und diese würden nicht im geringsten auf Doping mit EPO hindeuten.
We check the blood of all teams to special points of time in the season.
Macht eigentlich Sinn. EPO ist ja ein Blutdopingmittel. Es sorgt dafür, dass die Zahl der roten Blutkörperchen steigt, was dann den Sauerstofftransport im Körper erhöht. Eine Veränderung der Blutwerte kann also ein indirekter Hinweis auf EPO-Doping sein.
Allerdings muss Teamarzt Schillings dann im Verhandlungsraum eingestehen, dass seine Blutanalyse bei Mario Vuskovic keinerlei Aussagekraft hat. Auch weil in der fraglichen Zeit der Dopingkontrolle bei dem Spieler überhaupt kein Blutwert genommen wurde.
Do you agree with that statement or not? Can you just repeat the statement? It is very possible to use recombinant EPO without causing suspicious alteration on the indirect detection markers in the blood.
Yes, sure, that's okay. Possible.
Thank you. No further questions.
Aber hätte man das nicht vorher wissen müssen? Auf uns wirkt die Verteidigungsstrategie so, als ob man so viel Kritikpunkte wie möglich irgendwie zusammensammelt, in der Hoffnung, dass der Gesamteindruck dann für einen Freispruch reichen wird.
Dazu passen auch die negativen Lügendetektortests, die Vuskovic bei einem britischen Forensikexperten durchgeführt hat im Januar und Mai 2023.
Yeah, well, I was instructed to investigate two aspects of this allegation. One is if Mr. Vucic ever received erythropoietin from a third party. And the second report was about ever having knowingly taken erythropoietin.
Zwei Fragen sollte Vuskovic beantworten. Ob er jemals EPO bekommen hat und ob er jemals EPO wissentlich eingenommen hat, also per Spritze. Aber nach allem, was wir inzwischen wissen, sind das die völlig falschen Fragen.
And can you tell us what are the findings of those two reports, the first one and the second one?
Natürlich ist das Ergebnis negativ.
Well, based on my clinic, my interview and the data I gathered during the both examinations, I'm of the opinion that Mr. Vucic was it was being entirely truthful when he denied these allegations.
Auch den Bericht des Ermittlers Stephen Bark vorzubringen passt ins Bild. Viel hilft viel. Hoffentlich.
Bark reist nämlich auch nach Lausanne und trägt vor, was seine weiteren Recherchen gebracht haben. Er hat ja auch in Split recherchiert und ist der Überzeugung, dass es auch dort für einen bekannten Fußballprofi unmöglich wäre, an EPO zu kommen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Wie er darauf kommt? Der Gesamteindruck von Kroatien hat für ihn den Ausschlag gegeben. Sicher, hohe Polizeipräsenz. Und er hat an mehreren Orten nach EPO gefragt. In Apotheken, im größten Fitnessstudio der Stadt, in einem Shop für Nahrungsergänzungsmittel und in einem Beachclub am Strand. Und nichts bekommen. Die Gegenseite fragt kritisch nach.
So your investigations in Split started at the beach?
No, sir, it started at the airport. Due to the controlling measures there. And that's what I said. There were, I guess, 8 police officers and an additional 9th one in plain clothes.
Nach den zwei Verhandlungstagen sind die Verteidiger von Vuskovic und HSV trotzdem zufrieden und zuversichtlich. Sie plädieren auf Freispruch. Nada und Wada auf 4 Jahre Sperre.
Am 15. Mai um 15.10 Uhr schließt der Vorsitzende Kassrichter die Verhandlung.
And I thank you very much for on a sad background, 2 pleasant days. Thank you for your cooperation. Thank you for being very on time.
Das Urteil wird im Laufe der kommenden Wochen und Monate zugestellt.
Well, after the case we were optimistic.
Paul Green und die Familie Vuskovic bleiben nach der Verhandlung noch in Lausanne und gehen gemeinsam Abendessen. Und die Stimmung ist gut.
I felt like the hearing went as well as it could have for us. I thought we made compelling points, the points we wanted to make. I felt like our experts testified very well and Mario testified very well. I thought we did the best we could.
Alle sind glücklich, wie es gelaufen ist. Optimistisch, dass sie tatsächlich gewinnen.
We were all, you know, happy with the result. So I was hopeful until the decision came out that we might win.
Es dauert mehr als 3 Monate, bis das Urteil da ist und all die Hoffnungen sich in nichts auflösen. Die Entscheidung lautet 4 Jahre Sperre.
My heart sank when I read the decision.
Ein Stich ins Herz für Green, der alles reingelegt hat in diesen Fall.
So I was of course disappointed. I'm his lawyer. I put my heart and soul into this case. I believe in him. It was very, very hard. It was very disappointing and gut-wrenching to lose.
Und das Schlimmste kommt noch. Er muss es Mario irgendwie beibringen.
And it was worse to have to tell him that we lost. I mean, I got the decision first. So we huddled as a lawyer team first, myself and the other lawyers involved, and we decided what's the best way to do this, how do we tell him? Because it's a very hard thing to do.
How did you do it? Can I ask this?
The only way to do something is to go straight forward, even if it's not easy.
Also ruft ihn einfach an. Mario, du hast leider verloren.
So we just called him up and we said, Mario, you lost. You know?
Und Mario?
He was utterly devastated.
Am Boden zerstört.
I mean, he still believed that he believed that the truth would prevail, and in his view, the truth. He didn't take EPO.
Die ganzen Unschuldsbeteuerungen vergeblich.
So, he was going. The panel would recognize that.
Die Urteilsbegründung der Kassrichter ist 70 Seiten lang. Darin heißt es unter anderem. Der Athlet konnte nicht beweisen, dass die Probe tatsächlich überladen war. Und die Beweismittel durch Teamarzt Dr. Schillings, den Lügendetektortest und Ermittler Stephen Bark haben sogar überhaupt keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung gehabt. Auch Sportrechtsprofessor Jan Ort liest sich die 70 Seiten sofort durch.
Ich kann die Entscheidung des CAS nachvollziehen. Es ist eine lange, sehr ausführlich und gut begründete Entscheidung, die letztlich aufgrund des bekannten Testverfahrens, das den EPO-Nachweis durch drei Experten als geführt angesehen hat, verurteilt hat. Das geht in Ordnung. Es gilt ja beim CAS auch ein anderer Beweismaßstab als bei den ordentlichen Gerichten. Da brauchen wir ein Maß an Überzeugung, das vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietet. Das ist beim CAS nicht so. Da braucht man nur in Anführungszeichen comfortable satisfaction. Also das Panel, das entscheidet, drei Schiedsrichter, muss comfortable satisfied sein. Mehr als die Hälfte der Wahrscheinlichkeit muss es sein. Und das steigt im Hinblick darauf, wie schwerwiegend die Vorwürfe sind. Das ist weniger als bei den staatlichen Gerichten. Und die hatten drei Gutachten, die gesagt haben, ja, das ist eine EPO-Verwendung, das reicht aus.
Die Vuskovic-Verteidigung legt Einspruch gegen das Urteil beim Schweizer Bundesgericht ein. Der wird aber, wie zu erwarten, abgelehnt. Das Schweizer Bundesgericht ist keine echte Berufungsinstanz, sondern überprüft nur, ob bei dem Verfahren Formfehler gemacht wurden, was sehr selten vorkommt.
Broker deals.
Tampere in Finnland im Oktober 2025. Wir sind auf der Play the Game-Konferenz, bei der verschiedene Hintergrundthemen des Sports diskutiert werden, wie Korruption, Matchfixing, Athletenrechte, Missbrauch oder auch Doping.
Anwalt Paul Green ist auch da. Wir treffen ihn. Gut ein Jahr ist seit der CAS-Entscheidung vergangen. Er hält das Urteil immer noch für falsch und sagt, dass sich bei den Dopingverfahren etwas ändern muss. Vor dem CAS gehe es nicht fair zu für die betroffenen Sportler.
Gegen das System hast du eigentlich keine Chance, sagt Green.
Arbitrators, and I learned this from the judge that I clerked for in an appeal court in the United States. Judges like to rule on the narrowest grounds possible.
Das, was naheliegend ist, mögen die Schiedsrichter. Sie möchten keine Berge versetzen mit ihren Urteilen.
They don't want to move mountains.
Aber für einen Freispruch für Mario hätten sie das tun müssen.
To rule for Mario in that case would have required moving a mountain. It would have been a landmark decision for athletes.
Das wäre ein bahnbrechendes Urteil gewesen, eins, das die Weichen neu stellt.
It would have potentially changed the course of a lot of other cases.
Aber wenn gleich vier WADA-Experten aussagen, dass es stimmt, dann ist klar, dass sie nicht dagegen entscheiden.
And you have four experts from WADA saying, we got it right. And you know, the ruling on the narrowest grounds possible here is to just affirm the decision below.
Die Verteidiger der Athleten brauchen mehr Rechte und Möglichkeiten. Das Wichtigste wäre, dass sie auch Experten der WADA kontaktieren und als Gutachter vorbringen dürfen, was bisher nicht erlaubt ist.
I think it's very difficult to convince lawyers that science was done incorrectly when four WADA lab directors come forward and say it was done correctly. It's easier for them to defer to the expertise of the WADA scientists. So it creates almost an impossible situation for an athlete.
Diese Kritik ist nachvollziehbar. Athleten wie Mario Vuskovic befinden sich also in einer ausweglosen Situation, wenn die CAS-Richter nur den WADA-Experten glauben, die Sportler aber keinen von diesen Experten aufbieten dürfen.
Let's assume Mario was wrongly accused, like I believe. How does he prove that? It just becomes almost an impossibly high burden for an athlete to meet, and ultimately the panel deferred to the WADA experts in essence and said we're going to just rely on what they said.
Paul Green ist aus den USA zur Konferenz nach Finnland gereist, um einen Vortrag zu halten. Er möchte genau dieses Problem ansprechen.
Up next is Paul Green, and Paul has a background as an attorney, and Paul, you've represented athletes in doping cases as well, so you bring very interesting perspectives to the table as well, so please take it away.
Hi, my name is Paul. I've been handling anti-doping cases.
Und er macht dann das deutlich, was er uns vorher im Interview gesagt hat. Das Anti-Doping-System ist in Teilen kaputt und braucht Reformen.
But is the system broken? In some cases, I think the answer is yes.
Nach dem Vortrag von Paul Green passiert etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Eine ehemalige Profi-Radsportlerin aus England wird ans Rednerpult gebeten. Ihr Name? Lissy Banks.
And Lissy, you will share your insights on how a doping case can be seen from an athlete perspective and where in the system as we know it, in your opinion, it needs to be changed. So, welcome to the floor.
My name is Lissy Banks and I used to be a professional cyclist. But 2 years ago, 79 days after a routine anti-doping sample, I received the news that I had tested positive for a contamination amount of a diuretic named chlortalidone.
Lissy Banks erzählt ihre Geschichte, die uns sofort an die von Mario Vuskovic erinnert. Nur, dass sie nicht positiv auf EPO getestet wurde, sondern auf Chlortalidon, ein Entwässerungsmittel, das verboten ist, weil es andere Dopingmittel verschleiern kann.
In an instant, my life and career fell to pieces.
Alle im Raum sind sofort ergriffen, schauen geflasht nach vorne und hören zu.
Lissy Banks ist davon überzeugt, die Substanz ist durch eine Kontamination in ihren Körper gelangt. Die WADA aber setzt eine zweijährige Sperre gegen sie durch.
These past 2 years have been exceptionally dark. I have been deeply depressed and there have been long periods in which I no longer wanted to live.
Und als sie erzählt, wie sie nicht mehr leben wollte, standen vielen auf der Tribüne die Tränen in den Augen. Mir persönlich ging es auch so. Ich habe mir auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ist die WADA wirklich so knallhart und skrupellos?
Lissy Banks Vortrag dauert etwa 10 Minuten. Und am Ende fordert sie, ihr müsst etwas gegen dieses System, das Leben von ehrlichen Athleten zerstört, endlich etwas tun. Und zwar jetzt.
The time for you to stand together and take collective action against a system that is destroying honest athletes' lives is now. Thank you.
Der ganze Saal steht auf. Alle klatschen Beifall.
Die Präsentation ist vorbei. Wir sprechen sie an, ob sie uns mehr Details zu ihrer Geschichte erzählen würde. Und sie sagt ja.
Was sie uns dann erzählt, toppt nochmal alles, was wir bei ihrem Vortrag gehört haben.
Sie schildert, wie sie im Konferenzraum des CAS in Lausanne sitzt. So wie auch Mario Vuskovic. Nur neben ihr keine schlagkräftigen Anwälte. Die kann sie sich nicht leisten. Sie muss sich selbst verteidigen, mit ihrem Mann an der Seite.
My husband was sitting next to me and I thought he was gonna have a panic attack. He was glazed and shaking. And I didn't know if he was okay.
Gegenüber die Anwälte der WADA, dieselben wie bei Vuskovic.
He just had to sit there and listen to somebody who's been destroying our lives and is actively continuing to destroy it in public.
Sie schildert weiter, wie die WADA-Anwälte Tricks anwenden, gegen die Regeln verstoßen und sogar lügen würden, um den Fall gegen sie zu gewinnen.
And listening to someone lie and say mistruths and try to take you down to your face. It was one of the worst days of my life.
Den WADA-Anwälten und der WADA-Führungsspitze geht es nicht um sauberen Sport, Gerechtigkeit, die Regeln oder die Wahrheit. Es geht ihnen nur um die eigene Macht, sagt sie.
It's not even about the rules. It's about retaining their power, the power that they hold over the system, their jobs, their influence. It's not about the system, it's about them. It's about the individuals and the power that they hold.
Die gesamte Führungsriege der WADA gehört ausgetauscht und der CAS gleich komplett niedergebrannt und wieder neu aufgebaut. Beim CAS herrscht keine Transparenz, keine Kontrolle. Dafür aber eine Allianz mit der WADA.
WADA, I think we can fix the system by changing the governance. CAS, I think you need to burn it down and start again.
Wir sind echt baff. Solche Vorwürfe, ich kann mich nicht erinnern, wann ich schon mal sowas in einem Interview gehört habe.
Kritik am CAS gibt es schon lange immer wieder. Und auch die WADA steht ja massiv unter Druck. Nachdem bekannt wurde, dass positive Dopingtests von 23 chinesischen Schwimmern nicht weiterverfolgt und mit Hilfe der WADA unter der Decke gehalten wurden.
Wir konfrontieren die WADA mit den Vorwürfen von Lissy Banks. Die Antwort?
Die WADA hat in diesem Fall Berufung beim KAS eingelegt, weil sie der Ansicht war, dass die Bestimmungen des Welt-Anti-Doping-Kodex in erster Instanz nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sind. Nach einer umfassenden und fairen Anhörung vor dem KAS schloss sich das Gremium der Auffassung der WADA an, dass die Athletin nicht nachweisen konnte, wie die Substanz in ihren Körper gelangt ist.
So oder so. Der Fall von Lizzie Banks ist schon echt krass.
Und auch im Fall Vuskovic steht ja weiter die Kritik im Raum, dass diese EPO-Analyse nur wenige Experten in Dopingkontrolllaboren weltweit durchführen dürfen. Die auch noch gemeinsam in der EPO-Arbeitsgruppe der WADA sitzen und sich dann in strittigen Situationen gegenseitig decken. Kritiker nennen das EPO-Inquisition.
Also ich kann das nachvollziehen. Das ist zum Teil gerechtfertigt,
sagt Laborchef Sven Voss.
Wir sind nur 30 Labors in der Welt. Diese Analytik ist in der Medizin nicht notwendig. Also es ist kein Arzt, der sagt, ich gebe jetzt meinem Patienten Erythropoietin und jetzt gucke ich mal, wie das Rekombinante im Vergleich zum Endogen aussieht. Deswegen ist die Analytik einfach sehr begrenzt in der Zahl von Leuten, die sie machen.
Und Sportrechtler Jan Orth kann sich auch nicht vorstellen, dass diese Experten Ergebnisse mit Absicht falsch interpretieren.
Also ist nicht mein Eindruck. Ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien und ich habe es eben schon gesagt, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die mal eben EPO-Gutachten machen, sondern das sind in ihren Disziplinen, in ihren Universitäten, in ihren Instituten hoch anerkannte Spezialisten, die einen Ruf zu verlieren haben. Dass man bei Interessenkonflikten, auch was die Bezahlung und die Einbindung angeht, in Organisationen immer vorsichtig sein muss und auch da Sicherungsmechanismen einbauen muss. Alles in Ordnung. Aber ich glaube, von der absichtlichen Manipulation sind wir da sehr weit entfernt.
August 31, 2024. Das erste HSV-Spiel, wenige Tage nach dem KAS-Urteil gegen Mario Vuskovic. Wie immer ist auch NDR-Reporter Lars Pegelow mit dabei.
Es gibt eine totale emotionale Bindung mit und zu Mario Vuskovic. Die ist natürlich, ich glaube, die sogar noch viel, viel stärker geworden, als es die mal gegeben hat. Sowohl von den Fans, die Nummer 44 hängt da und die hängt nicht für seinen Bruder Luca, der die Nummer jetzt trägt, sondern für ihn. Der Luca hat auch schon gesagt, also sollte es mal so weit kommen, dass Mario und er zusammen für den HSV spielen, dann würde er seine Nummer räumen, damit Mario seine eigentliche wieder zurückbekommen kann. Und so ist das. Also der hat jetzt schon, obwohl er jetzt jahrelang nicht gespielt hat, der hat das Zeug zum Publikumsliebling.
Und nicht nur die Fans unterstützen ihn weiter, auch die Mannschaft. Eine Delegation aus Mitspielern, Mitarbeitern des HSV und Mannschaftsarzt Götz Welsch fliegt zu einem Überraschungsbesuch nach Split. Da entsteht dann auch das Foto, das ihr vielleicht aus den Medien kennt. Mario Vuskovic Arm in Arm mit seinen Mitspielern in einem Restaurant in Split.
Unterstützung zeigen, schön und gut. Aber was dann kurz darauf am 9. September bekannt wird, ist bisher einzigartig im Fußballbusiness.
Der HSV und Vuskovic lösen zwar den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen auf, aber gleichzeitig unterschreibt Vuskovic einen neuen Vertrag ab 2026, also quasi ab Ende der Dopingsperre.
HSV bindet Vuskovic trotz Dopingsperre.
HSV-Hammer um Vuskovic. Neuer Vertrag für gesperrten Profi.
Und das, ganz ehrlich, ist für mich nicht nachvollziehbar. Warum sollte ein Profiklub das in diesem knallharten Fußballgeschäft tun?
Es riecht nach einem weiteren Indiz für unseren Verdacht, dass es einen Deal zwischen dem HSV und Vuskovic gegeben haben könnte. Gab es eine solche Abmachung?
Nein, sagt der HSV. Denn ganz zum Schluss hören wir noch von dem Club. Denn obwohl wir eine Interviewabsage bekommen haben, wollen und müssen wir den Verein mit unseren Fragen konfrontieren. In einem schriftlichen Statement schreibt uns der Club:
Die anhaltende Unterstützung von Mario Vuskovic basiert auf den schwerwiegenden Zweifeln an der Validität des Dopingbefundes, die auch nach tiefgreifender Auseinandersetzung mit den Urteilen des DFB-Sportgerichts und des KAS fortbestehen.
Es bleibt für uns ein Rätsel, wieso der HSV immer noch an den Zweifeln am Analyseergebnis festhält. Nachdem alle Instanzen des Sportrechts den Dopingbefund bei Mario Vuskovic intensiv untersucht und dann klar bestätigt haben. Und es gibt noch mehr offene Fragen. Am Ende dieses Podcasts.
Wir schnappen uns Zettel und Stift. Ganz oldschool. und schreiben alle Fragen auf, die in diesem Fall entscheidend sind und auf die wir immer noch keine Antwort haben.
Neben der Frage mit dem Deal ist das noch:
Haben die Vuskovics und HSV-Verteidiger in den Sportgerichtsverfahren deshalb auch verloren, weil sie völlig falsch vorgegangen sind? Gutachter Douwe de Boer, der ja dann aus der Verteidigung ausgeschieden ist, sieht das so.
I saw that several other experts were also involved. And I noticed that they, let's say, several experts had different explanations. And that is a strategy, which is called a shotgun strategy.
Da waren mehrere Experten involviert, die unterschiedliche Erklärungen geliefert haben. Das nennt er die Strategie der Schrotflinte.
So you provide different experts with different explanations and you shoot on the WADA.
Man holt sich Experten mit verschiedenen Erklärungen und schießt damit auf die WADA.
But I think that is not I consider that not as a good strategy. Because that shows that you do not know, that you do not have a clue.
Aber das ist keine gute Strategie, weil es zeigt, dass man kein einziges starkes Argument hat.
And I think it would be better if you develop a strategy and you target on one explanation and put your energy on that.
Viel besser ist, man konzentriert sich voll darauf, eine richtig stichhaltige Erklärung zu finden und darauf dann alles zu setzen. Aber gut. Er war dann ja raus.
But that is okay. That is a choice of the lawyers, and because of that, perhaps I was also not involved.
Die nächste Frage auf unserem Zettel:
Warum ist Vuskovic nicht gegen seine eigenen Behandlungen vorgegangen?
Im Sportrecht gibt es bei Dopingfällen ja die Möglichkeit zu kooperieren, alles offen zu legen, um dann eine deutlich mildere Strafe zu bekommen.
Das heißt, hätte Vuskovic von sich aus gesagt, ich bin unschuldig, aber ich habe Spritzen bekommen, ich hätte vielleicht noch mehr nachfragen und aufpassen müssen, aber ich bin kein Doper.
Dann hätte er eine viel kürzere Sperre bekommen können und würde schon längst irgendwo wieder Fußball spielen. Das sieht auch NADA-Chef Lars Mordziefer so.
Wie gesagt, in die Glaskugel kann man nicht schauen, aber grundsätzlich hätte die Kooperation dazu geführt, dass eine Sperre deutlich hätte verringert werden können. Und wenn man jetzt sieht, dass noch ein Jahr Restsperre da ist und ich sagte, alleine bei der Akzeptanz hätte sich schon ein Jahr reduziert, ist die Aussage durchaus zutreffend, ja.
Was ist mit den anderen Fragen auf unserem Zettel? Im letzten Augenblick und nach mehreren vergeblichen Versuchen gab es doch noch Antworten. Sowohl vom HSV als auch von Vuskovic. Der Verein schreibt, damit es im Urin ein positives Testergebnis gibt, muss das EPO innerhalb von 7 Tagen vor der Probenentnahme gespritzt worden sein. Weiter heißt es:
In dem somit maßgeblichen Zeitraum sind nach Angabe der Mannschaftsärzte und des Spielers keine Injektionen durch die Mannschaftsärzte vorgenommen worden. Auch keine Injektion von Vitaminen, Mineralien. Was anderenfalls auf dem Doping-Kontrollformular vom 16.09.2022 vermerkt worden wäre.
Und Mario Vuskovic? Er antwortet über seine Mutter mit einer Mail. Darin bestätigt er, dass sich der anfängliche Verdacht, ohne sein Wissen und unwillentlich gedopt worden zu sein, in Zweifel am Analyseergebnis gewandelt haben. Aus dem Englischen wörtlich übersetzt heißt es:
Das wurde alles bestätigt durch die verschiedenen renommierten Wissenschaftler, die wir später angeheuert haben. Sie alle bestätigten, dass mein Test tatsächlich falsch positiv und damit negativ war. Deswegen habe ich dann auch nicht mehr nach einem anderen Grund gesucht.
Deswegen habe er dann auch nicht versucht, mit den Anti-Doping-Behörden zu kooperieren, um eine Verkürzung der Sperre zu erreichen, schreibt Vuskovic weiter. Und einen Deal mit dem HSV habe es auch nicht gegeben.
Ganz am Ende, als wir schon mitten in der Produktion dieses Podcasts stecken, bekommen wir plötzlich eine Nachricht. Eine Anwaltskanzlei hat sich bei unserem Justiziariat gemeldet. Jeder Sender der ARD hat eine eigene juristische Abteilung, die sich um alles Rechtliche kümmert.
Und wenn sich dort oben sozusagen jemand meldet, dann muss das wirklich wichtig sein. Wir telefonieren sofort mit unserem Justiziar und können es schon wieder kaum glauben.
Also ich habe gerade mit dem Justiziariat telefoniert und es hat sich eine Anwaltskanzlei gemeldet, die von den beiden Ärzten des HSV beauftragt wurde, also von Götz Welsch und Wolfgang Schillings. Und in dem Schreiben heißt es, die hätten von unserer Recherche erfahren und möchten jetzt von sich aus dazu Stellung nehmen.
Am Freitagabend um 19.46 Uhr kommen die Antworten auf unsere Fragen per Mail.
Hey Sebastian, also ich habe jetzt hier die Antwort, ein PDF. Ich mache das mal auf, warte. Also, okay. Mario Vuskovic hat von den Ärzten keine undokumentierten Injektionen bekommen, heißt es hier. Sämtliche Vitaminspritzen würden schriftlich festgehalten und in dem relevanten Zeitraum von 7 Tagen vor der positiven Probe habe Vuskovic von den Ärzten überhaupt keine Spritze bekommen.
Okay, das konnte man beim DFB-Prozess 2023 aber echt anders verstehen. Als Dr. Schillings das genaue Datum der letzten Spritze ja offensichtlich nicht parat hatte.
So, und dann geht es hier noch weiter. Natürlich gibt es umfangreiche Kontrollmechanismen in Bezug auf die Verabreichung von Substanzen. Beispielsweise stammen sämtliche Inhaltsstoffe der Vitaminspritzen ausschließlich von ausgewählten Herstellern mit hohen Qualitätsstandards, die keine Medikamente wie etwa Erythropoetin produzieren.
Interessant. Die Ärzte setzten hier jetzt alles daran, uns klarzumachen, dass der EPO-Befund bei Mario Vuskovic ganz sicher nicht durch sie verursacht worden sein kann. Weder bewusst noch unbewusst durch eine Verunreinigung der Vitaminspritzen.
Ja, genau. Und dann schreiben sie auch noch, weiter sind im Athletikum und in den für den Profifußball relevanten Räumlichkeiten des HSV ausschließlich solche Medikamente und Ampullen gelagert, die nach den jeweils aktuellen Anti-Doping-Richtlinien im Wettkampf und Training zulässig sind. Bis auf 2 Ausnahmen, die im Athletikum mitunter an nicht professionelle Sportler verabreichten Glukokortikoide, Cortison, sowie die in 2 verplombten Notfallrucksäcken enthaltenen Notfallmedikamente, die allerdings ebenfalls kein Erythropoetin enthalten.
Die beiden Ärzte, Welch und Schillings, haben laut dem Anwaltsschreiben sogar hier eidesstattliche Versicherungen abgegeben. Das heißt, wenn sie hier lügen sollten, könnten sie sich bei Vorlage in einem Gerichtsverfahren strafbar machen. So, jetzt haben wir wirklich alles versucht und ziehen auf dieser Basis unser Fazit.
Wir legen uns fest, in der Probe muss EPO gewesen sein. Wir haben viele nachvollziehbare, kritische Stimmen zur Nachweismethode gehört. Aber am Ende gab es bei der Analyse der Vuskovic-Probe kein einziges belegbares Problem.
Aber die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat uns in ihrem Verhalten auch nicht überzeugt. Der Umgang mit Athleten vor dem CAS muss insgesamt fairer werden. Denn sonst wird die Kritik am Anti-Doping-System immer lauter werden.
Und dann war der Fall Mario Vuskovic auch ein Lehrstück für den DFB. Der Kampf gegen Doping sollte unserer Meinung nach unbedingt vollständig in unabhängigen Händen sein. Weil sonst immer die Gefahr bestehen kann, dass entscheidende Ermittlungen gegen Doping im Fußball verhindert werden.
Mario Vuskovic selbst tut uns nach dieser Recherche eigentlich leid. Auf uns wirkt er mit seinen Unschuldsbeteuerungen vor Gericht authentisch. Uns fällt es schwer, ihm nicht zu glauben. Auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, dass das gesamte Netzwerk um ihn herum dazu geführt hat, dass er selbst womöglich nie entscheiden konnte, wie er gegen den Dopingvorwurf vorgehen kann.
Und vielleicht geht es ja noch in einem anderen Gerichtssaal weiter. Denn das strafrechtliche Verfahren gegen Mario Vuskovic ist noch nicht vorbei. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Doping ist in Deutschland seit einigen Jahren eine Straftat. Und entgegen einiger Medienberichte ist das Ermittlungsverfahren gegen Vuskovic noch nicht eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg teilt Mario Vuskovic im Sommer mit, dass sie das aber gegen die Zahlung einer Geldbuße tun würde.
Den Weg, den die Staatsanwaltschaft Hamburg hier gewählt hat, da ist die Staatsanwaltschaft im Prinzip schon davon überzeugt, dass ein strafbares Verhalten vorliegt und dass der Angeklagte auch persönliche Schuld auf sich geladen hat. Man diese Schuld aber aus der Welt schaffen kann durch Zahlung einer Geldbuße.
Doch Mario Vuskovic lässt die Frist zur Zahlung eines 5-stelligen Betrags mit Ende des Jahres 2025 verstreichen. Jetzt könnte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben.
Dann würde der ganze Fall vor dem Amts- oder Landgericht Hamburg neu verhandelt. Vor einem ordentlichen Gericht also, bei dem es im Zweifel ja für den Angeklagten heißt und nicht andersrum. Dort könnten die Chancen für Mario Vuskovic und sein Team tatsächlich besser sein, mein Sportrechtsexperte Ort, weil dort ein Richter selbst unabhängige Sachverständige bestellt.
Da wird sehr spannend werden.
Der Dopingkrimi um Mario Vuskovic scheint also noch lange nicht zu Ende zu sein.
Ganz zum Schluss machen wir uns an einem nieseligen Herbsttag auf den Weg in den HSV-Fanshop in der Hamburger Innenstadt. Der positive Dopingtest von Mario Vuskovic ist gut 3 Jahre her. Erst in einem Jahr etwa läuft seine Sperre aus und er darf wieder spielen.
Ich würde gerne ein Trikot von Mario Moskowitsch in M kaufen. Es müsste schon das Heimtrikot sein.
Das wird heute auf jeden Fall nichts.
Sind die so beliebt oder warum sind die weg?
Die sind seit Jahren immer weg. Das ist das Trikot, was am besten läuft.
Ja.
Also, im eigentlichen HSV-Fanladen mitten in der Hamburger Innenstadt gibt es kein Trikot, außer irgendwie ein XL. Alles ausverkauft. Gerade die Leihe von Luka Vuškovic hat nochmal einen richtigen Boom der Trikotverkäufe ausgelöst.
Luka, der Bruder von Mario, der seit Sommer 2025 beim HSV spielt. Bei seinem Bruder, wenn man so will.
Nochmal die Schussgelegenheit und Tor! Die Führung für den Hamburger Sportverein! Und Luka Vuškovic hat gemacht! Das erste Tor für den Hamburger SV in der ersten Liga nach 2688 Tagen!
Das ist jetzt keine ganz gewagte These, wenn man sagt, dass ohne diese Vorgeschichte Luka vielleicht niemals beim HSV gelandet wäre. Das ist ja, gilt ja als einer der international wirklich der Verteidiger, der eine große Karriere bescheinigt wird. Ja, warum soll der mit 18 ausgerechnet zum Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga zum HSV kommen? Natürlich kam das auch durch diese Bindung und das merkt man auch an den Aussagen von Luka, dass er sich hier total wohl und zu Hause fühlt, ob es denn soweit kommt. Ja, wahrscheinlich ist er zu gut, der Luka, dass er noch länger bleibt beim HSV und wird dann bei einem ganz anderen Verein vielleicht noch gehandelt.
Auch Anwalt Paul Green erzählt von der besonderen Beziehung zwischen den beiden Brüdern Mario und Luka.
So Mario und Luka are extremely close. Mario's the older brother and he has a tattoo on his arm of Luka leading him in a positive way.
Mario hat auf dem Arm ein Tattoo, das ausdrücken soll, er wird seinen kleinen Bruder immer beschützen.
That's how important he views his role in Luka's life as the big brother.
Sollte Luka noch bis November 2026 beim HSV bleiben und die beiden Brüder dann gemeinsam in der Innenverteidigung spielen, Seite an Seite, es wäre eine Art Happy End auf dem Platz.
Der Fall Vuškovic, Opfer oder Täter? Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Episode 4. Das Eigentor. Autoren:
Hendrik Maaßen
und Sebastian Krause.
Redaktion:
Jens Gideon und Martin Seidemann.
Juristische Beratung:
Klaus Siegmann.
Distribution:
Tim Osing und Isabel Beckmann.
Produktion: Jürgen Kopp und Karin Huxdorf. Sounddesign und Komposition:
Marvin Lesch.
Archivrecherche:
Daniel Feuges.
Das dickste Dankeschön geht an Andreas Becker und Ole Zeisler.
Ohne diese beiden Kollegen vom NDR wäre diese umfangreiche Recherche nie möglich gewesen.
Zusammen mit den beiden haben wir nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine TV-Doku produziert.
Die solltet ihr euch unbedingt in der ARD-Mediathek angucken. Der Fall hat ja so unfassbar viele Facetten.
Ganz herzlichen Dank auch an NDR-HSV-Reporter Lars Pegelow.
Und wir haben natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht es immer nur um Probleme, was nicht funktioniert und es wird oft nur diskutiert, ohne dass etwas dabei rauskommt. Fragt ihr euch dann manchmal auch, und jetzt, was machen wir damit? Dann hört doch mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen rein. Der schaut auch immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen, was könnten pragmatische Lösungen sein. Und das unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben, weil sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Die beiden Hosts zeigen ganz konkrete Beispiele. Wo in Deutschland können wir uns etwas abgucken? Das wissen die Hosts besonders gut. Sie kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und sind nah dran an den Themen der Menschen. Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das auch nicht. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die auch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.